liebe Zuhörer, liebe Zuseher, wir freuen uns auf eine weitere Runde unseres Bibelgesprächs. Diesmal geht es um Ruth und Esther. Und ich bin schon wirklich gespannt, was wir da herausarbeiten werden. Und ich habe dazu auch ganz besondere Gäste aus unserer 11. Klasse. Da haben wir die Juliana, die Mia und die Dalia. Und wir werden uns gemeinsam diese zwei richtig spannenden Geschichten anschauen und auch, was wir daraus für die letzte Zeit lernen und mitnehmen können. Wir wollen unser Gespräch mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, danke für die Geschichten der Bibel, die so aktuell und praktisch sind, aus denen man so viel herausholen kann und die auch auf dich und auf den Erlösungsplan hinweisen. Bitte leite uns auch bei diesem Gespräch darüber, dass diese wertvollen Gedanken auch zutage treten. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Ja, steigen wir doch gleich ein ins Buch Ruth und lesen da mal die ersten 5 Verse. Und ich frage mal die Mia, würdest du uns die ersten 5 Verse vom Buch Ruth vorlesen?
Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Ein Mann von Bethlehem in Juda zog mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen ins Land der Moabiter, um dort als Fremder zu wohnen. Er hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter von Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter kamen, ließen sie sich dort nieder. Und Elimelech, der Mann Noomis, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpah, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte.
Das ist die Familiengeschichte von der Familie Elimelechs hier. Können wir nochmal zusammentragen, welche schlimmen und leidvollen Erfahrungen hat diese Familie hier gemacht? Vielleicht kann man das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Was fällt euch da auf?
Also zu Beginn ist ja diese Hungersnot im Land, das heißt, sie müssen fliehen. Mhm. Und dann überlebt diese Frau auch noch ihre ganze Familie. Also sehr tragisch, dass alle sterben müssen.
Ja, ja.
Es wird auch klar, dass sie ihren Ehemann auch verliert. Und ja, das war natürlich ein ganz schlimmes Ereignis, was damals stattgefunden hat. Und wie Mia gerade auch schon gesagt hat, sie mussten fliehen, auch aufgrund dieser Hungersnot. Und das war ja schon alleine ein großes Problem.
Also irgendwie jede Sache alleine wäre schon schlimm, ja? Ich meine, keiner von uns hat eine Hungersnot erlebt bis jetzt. Fliehen in ein anderes Land. Ja, fällt euch noch irgendwas hier auf?
Also was ja auch sehr tragisch ist, ist, dass sie das komplette, also es gibt keinen mehr, der jetzt das Erbe weiterführen kann. Und es gibt keinen mehr, der Nachkommen in die Welt setzen kann jetzt.
Genau.
Für den Elimelech.
Und das ist in der damaligen Zeit die allergrößte Katastrophe. Da habt ihr vielleicht gelesen, hier die 10 Jahre lang sind die verheiratet und haben keine Kinder. Das galt damals fast wie so eine Art Fluch. Also, dass man dann auch keine Nachkommen hat, niemand, der einen im Alter pflegt. Also, diese Familie hier ist wirklich gezeichnet vom Leid. Und in dieser Lektion wird sie ein bisschen hergenommen als ein Bild. Fällt euch was auf, wo das, was hier passiert, irgendeine Gemeinsamkeit hat mit dem, wie es uns als Menschen geht? Habt ihr da irgendwas, was euch auffällt, was ein bisschen Gemeinsamkeit sein könnte?
Also wenn wir jetzt über die schlimmen Ereignisse reden, die uns dann auch in der Endzeit erwarten werden, dann denke ich, hat das schon auf jeden Fall Parallelen dazu. Wir haben gerade auch von den unterschiedlichen Krisen geredet, von der Hungersnot, von den Opfern, die da gefallen sind. Und natürlich gibt es da noch ganz viele andere Sachen, die dazu beitragen. Was mir persönlich auch aufgefallen ist, schon in Vers 1, ist diese Hungersnot, die sich natürlich nicht nur auf den physischen Zustand beziehen kann, aber auch, ich glaube, auf den geistlichen auch. Weil in der Zeit, wo wir verfolgt werden von diesen bösen Mächten, wo wir attackiert werden, vergessen wir manchmal auch unseren geistlichen Zustand mit Gott zu pflegen, dass wir da auch Hoffnung finden. Und ich glaube, dieses Wort Hungersnot ist auch ziemlich wichtig, weil das Wort Bethlehem ja auch eine ziemlich interessante Bedeutung hat.
Was bedeutet denn Bethlehem?
Bethle hat ja, glaube ich, mit Brot was zu tun und Ehem ist, glaube ich, Haus.
Umgekehrt. Beth ist das Haus und Lechem dann das Brot. Aber es stimmt, das Haus des Brotes oder Brothausen könnte man sagen. Du hast ja schon angesprochen, ja, vielleicht gibt es heute, ja, viele Menschen leiden heute physischen Hunger, aber auch in einer Wohlstandswelt gibt es vielleicht geistlichen Hunger. Mhm. Ja, seht ihr noch irgendwo Parallelen zu der Situation der Menschheit oder könnte man da irgendwelche Vergleiche ziehen?
Ich denke sonst auch, dass diese Familie dann in diesem Bethlehem gewohnt hat, wo quasi Brot schon im Namen ist und es ist so eine Fülle, also wie das Paradies quasi. Mhm. Und dann ist plötzlich diese Hungersnot und sie müssen daraus fliehen und können nicht mehr dort bleiben. Und es ist ja wie bei uns Menschen. Also
auch das verlorene Paradies ja, irgendwo, was
dass wir eben mit nicht mehr in dieser Fülle leben können, sondern auch weggehen mussten. Mhm.
Und dann auch irgendwo so im fremden Land leben, kann man sagen. Ja, ein Gebiet, das vielleicht nach ganz anderen Gesetzen regiert wird. Mhm. Und wo wir dann so in so einer Art Exil leben, ja. Und eine Welt, in der es Tod und Vergänglichkeit gibt. Mhm. Und das erleben sie hier. Mhm. Ja, wir sehen ein bisschen, wie Menschen das auch wahrnehmen, wenn wir in Kapitel 1, Vers 20 gehen. Dalia, kannst du das mal lesen? Ruth 1, Vers 20. Ja. Da spricht die Noomi.
Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Mhm.
Weißt du zufällig, was Mara bedeutet?
Also in meiner Übersetzung steht bei der Fußnote, dass Mara Bitterkeit bedeutet.
Bitterkeit. Ja. Und ja, wie reagieren wir Menschen, wenn wir so leidvolle Erfahrungen haben?
Also meistens machen wir Gott dafür verantwortlich.
Die Tendenz ist schon da, ne?
Ja.
Und das sehen wir hier so ein bisschen exemplarisch auch an der Noomi, die vielleicht so dieses Gefühl hat, warum lässt Gott das zu? Mhm. Dort in der Fremde, wir sind jetzt da weggegangen, wir hatten eigentlich vielleicht auch gar keine Wahl und jetzt passieren da so schlimme Dinge, sind wir irgendwie von Gott vergessen. Ja, vielleicht ist Gott nur in Bethlehem und nicht dort, wo wir waren. Und ja, was denkt ihr, warum neigen wir Menschen so dazu, immer Gott für unser Leid verantwortlich zu machen? Tun ja sehr viele, ne? Wo warst du, Gott? Oder warum hat Gott es zugelassen? Das hört man immer wieder. Warum tun wir Menschen das? Warum ist das vielleicht naheliegend für uns?
Ich glaube, weil wir von Gott manchmal auch ein sehr positives, also natürlich, Gott ist natürlich allmächtig und wir haben ein positives Bild von Gott. Ich glaube, dadurch, dass wir auch ja dieses positive Bild immer davon haben, dass Gott uns auch immer hilft und versucht, das nicht zuzulassen. Aber wir leben in einer Welt, in der es Sünde gibt, in der wir Menschen gefallen sind. Und dadurch, dass wir in dieser Sünde leben, wird uns auch Schlechtes widerfahren. Mhm. Jesus sagt ja auch, nur weil wir mit Gott laufen, weil wir unser Kreuz aufnehmen, heißt es nicht, dass der Teufel uns weiterhin ja nicht loslassen wird. Er will ja, dass wir vom Glauben abfallen. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass uns ja Sachen widerfahren. Und ich glaube, Gott gefällt das natürlich nicht. Aber es ist auch die Konsequenz, mit der wir Menschen leben müssen.
Mhm. Ich glaube auch, es liegt daran, dass Gott uns ja wollte, er wollte uns auf dieser Welt. Mhm. Und er will ja das Beste von uns, wie Juliana schon gesagt hat. Wir haben ein positives Bild von ihm. Er gibt uns Schutz und Hilfe und alles Gute. Und wenn jetzt auf einmal was Schlechtes kommt und Leid, dann machen wir natürlich auch Gott dafür verantwortlich, weil er uns quasi hier haben wollte.
Mhm. Und weil wir wissen, er kann das ja verhindern. Ja? Ja. Er könnte ja, er ist doch gut, er will doch eigentlich auch das Schlechte verhindern. Und das ist so dieses Dilemma, in dem wir Menschen sind. Aber wir leben eben im Exil, ja, auf einer Welt, die zerbrochen ist. Und wenn es hier freien Willen gibt und Menschen den gegen Gott richten, dann wird es immer auch dieses Leid geben noch eine Zeit lang. Ja. Aber wir neigen dazu, uns von Gott schnell vergessen zu fühlen. Und das ist dieser Familie hier auch passiert. Und trotzdem sehen wir so eine Wende in ihrer Geschichte. Und wir werden erkennen, wie sie jetzt doch Gottes Wirken in ihrem Leben sehen können. Ruth sammelt Ehren auf einem Feld hinter den Schnittern her. Warum hat sie das gemacht? Wisst ihr da was darüber? Warum hat man das damals so gemacht oder was hat es damit auf sich?
Also früher hat man ja, das können wir schon in 3. Mose lesen, dass die dann geerntet haben, dieses Abgeerntete noch ein bisschen übrig gelassen haben, auf dem Feld liegen gelassen haben, nicht alles mitgenommen haben, damit auch so die Witwen und die Armen, die Fremden noch was haben können. Mhm.
Genau, man sollte den Rand des Feldes oder so nicht abernten oder auch wenn man Weinbeeren hat, wenn die runtergefallen waren, die nicht hochheben, dass das für die Armen noch übrig blieb. Mhm. Ja. Und das hat sie hier gemacht. in Bethlehem. Damit sehen wir auch, sie gehört zu den Armen. Mhm. Ja. Und das war als Witwe, wenn du da eben ohne Familie dastandst, Ausländerin, da warst du in der Gesellschaft ganz unten, ganz am Rand. Ja. Worin sehen wir jetzt hier trotzdem, dass Gott schon anfängt zu wirken in ihrem Leben?
Ich glaube, sobald Boas auftaucht, ich glaube, das ist der Moment, wo irgendwie ihr Leben sich wendet. Das heißt hier in Vers 5, wo Boas fragt, wem gehört dieses Mädchen da? Also es scheint, das wäre Ruth direkt aufgefallen. Und wie Mia gerade schon gesagt hat, Mose beweist, okay, es gibt ein Gesetz auch für die Witwen, für die Ausländer. Mhm. Das heißt, Boas hat sich auch an die Gesetze Gottes gehalten. Mhm. Er war nicht jemand, der eher nach seinen eigenen Traditionen oder eigenen Regeln gespielt hat, sondern er war jemand, der war gegenüber Gottes Wort sehr aufrichtig und hat sich auch dran gehalten.
Genau. Und wenn wir den allerersten Vers im Richterbuch, im Ruth-Buch, da steht, dass es in den Tagen, als die Richter richteten. Und wenn man das Richterbuch liest, dann merkt man, dass da fast niemand mehr nach Gottes Geboten gelebt hat. Das ist also schon was Besonderes, dass hier jemand ist, der das tatsächlich, bei dem man das machen kann. Ja? Der auch dann, wie wir sehen werden, seinen Leuten sagt, sie sollen das auch wirklich tun, was übrig lassen und so weiter. Also hier ist so ein Wendepunkt erreicht, weil sie zufällig, in Anführungszeichen, auf genau diesem Feld landet. Bei einem Verwandten ihres Schwiegervaters. Ja. Genau, der erkundigt sich schon nach ihr, erfährt auch, wie fleißig sie ist. Und jetzt schauen wir mal in diese schöne Liebesgeschichte hier hinein und lesen die Verse 8 bis 12. Juliana, könntest du mal von Kapitel 2 im Ruth 2, Verse 8 bis 12 lesen?
Das kann ich sehr gerne machen. Boas sagte zu Ruth, höre wohl, meine Tochter, geh auf kein anderes Feld, um zu lesen, entferne dich nicht von hier, sondern halte dich an meine Mägde. Behalte das Feld im Auge, wo sie ernten, und geh hinter ihnen her. Ich habe den Knechten befohlen, dich nicht anzurühren. Hast du Durst, so darfst du zu den Gefäßen gehen und von dem trinken, was die Knechte schöpfen. Sie sank nieder, beugte sich zur Erde und sagte zu ihm, wie habe ich es verdient, dass du mich so achtest, da ich doch ein Fremde bin? Boas antwortete ihr, mir wurde alles berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast, wie du deinen Vater und deine Mutter, dein Land und deine Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das dir zuvor unbekannt war. Der Herr, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen, möge dir dein Tun vergelten und dich reich belohnen.
Dann lesen wir noch Vers 14. Mia, kannst du mal Vers 14 noch lesen?
Boas sagte zu ihr, als Essenszeit war, komm hierher und iss vom Brot und hauche deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich zu den Schnittern. Er beilegte ihr geröstete Körner vor und sie aß und wurde satt und ließ übrig.
Und jetzt dann, wenn sie kommt dann mit ganz viel Gerste nach Hause, und Vers 19 und 20 noch.
Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er, der von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naomi sagte ihr, der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern.
Der Boas spielt in dieser Ruth-Geschichte so eine ganz besondere Rolle. Und viele sehen dort auch, dass es Parallelen gibt zwischen diesem Boas und Jesus. Seht ihr auch solche Parallelen? Gibt es Dinge, die man vielleicht vergleichen kann von Boas und Jesus?
Ich würde auf jeden Fall sagen, schon. Also mir ist dabei jetzt gerade auch Verse 8 bis 12 aufgefallen. Wir hatten ja gerade auch über die Frage gesprochen, warum lässt Gott Böses zu? Weil ich glaube, wir Menschen tendieren oft dazu zu denken, dass Gott nicht bei uns ist, wenn wir durch diese schlimmen Zeiten gehen. Und in Vers 11 antwortet Boas hier, mir wurde alles berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast, wie du deinen Vater und deine Mutter, dein Land und deine Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das dir zuvor unbekannt war. Also wenn wir das jetzt auch auf Jesus beziehen, ich glaube, Jesus weiß ganz genau, wodurch wir gehen. Und er ist da und er steht uns auch bei. Und das vergessen wir, glaube ich, sehr oft. Aber Boas wusste ja ganz genau, wer war Ruth. Er wusste ihre Vorgeschichte. Und so weiß Jesus und Gott das auch natürlich, wenn er an uns denkt.
Wow. Ja. Er war also Jesus ist immer dabei gewesen. Ja? Das Auch in diesen schwierigen Zeiten, wo man es vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen hat.
Also ich finde auch, man sieht in diesen Versen, wenn man Boas und Jesus vergleicht, dass Jesus uns auch so annimmt, wie wir sind, egal was für eine Vergangenheit wir haben, egal was wir jetzt mit uns rumtragen. Denn Boas sagt zu seinen Leuten, dass sie auch Ruth was übrig lassen sollen, dass sie auch den Knechten, dass sie Ruth nicht anfassen sollen, dass sie in Ruhe lassen sollen. Und ich glaube, dass das auch so eine Deutung auf Jesus ist, weil auch Boas sagt, dass sie danach noch bei ihm essen kann und er ihr Schutz gibt. Und ich finde, das ist ein schöner Vergleich.
Diese Fürsorge, ne?
Ja.
Also Boas ist ja auch hier gerade so richtig der Lichtblick in Naomis Welt, weil sie kann dieses Erbe ohne die Familie von ihrem verstorbenen Mann gar nicht sich zu nutzen machen. Und dadurch, dass der Boas jetzt ein entfernter Verwandter ist von ihrem Mann und sie jetzt natürlich auch irgendwie hofft, dass die Ruth vielleicht dann den heiratet, dann können sie dieses Erbe nutzen. Und ich glaube halt auch, dass Jesus so zu uns kommt und uns das Erbe geben möchte. Er ist so die Möglichkeit, dieses Erbe im Himmel anzunehmen, das wir alleine nicht bekommen können. Also wir können alleine nicht von der Sünde frei werden. Dieses Land können wir nicht alleine für uns beanspruchen. Wir brauchen dafür Hilfe. Und da kommt halt dann Jesus ins Spiel und kommt zu uns. Und es ist ja auch immer so ein Symbol von so einer Heirat, die wir mit Jesus, mit Gott eingehen. Wie Ruth und Boas dann später auch ein Paar werden, dürfen wir so die Braut von Jesus werden und dadurch dann unser Erbe empfangen.
Also das ganze Ehebild auch, die Gemeinde und Christus, die heiraten und dass wir dadurch unser Erbe antreten und das ist auch ihre einzige Chance. Warum war das so, dass sie diesen Boas gebraucht haben, um zu diesem Erbe zu kommen? Der Elimelech, dem hätte ja einiges eigentlich gehört, ne? Der hat da eigentlich Land gehabt, aber sie konnten offenbar jetzt nicht einfach kommen und sagen, irgendwann vor 20 Jahren hat uns mal dieses Land gehört, sondern sie brauchten dort irgendeinen männlichen Fürsprecher dafür. Und das hat auch mit dieser Schwagerehe zu tun. Habt ihr davon schon mal gehört? Und dieser Schwagerehe, wie war das damals?
Also es war ja so, wir haben jetzt auch die letzten Bibelverse mal erforscht und wir haben gemerkt, okay, die Ruth hatte gar keine Nachfolger, genauso wie ihr Ehemann, Opa. Und das war ja eigentlich eine Tragödie, wie du das gerade auch angesprochen hattest, weil 10 Jahre ist schon eine lange Zeit für die damalige Zeit. Und man merkt, der Boas hatte ja auch Interesse an der Ruth. Und ja, es war ja so, dass wenn der Mann die Frau ja nehmen wollte, dass wenn ein Nachfolger gezeugt werden würde, dass dieses Kind dann dem ehemaligen Ehemann gehört hätte. Und dann sozusagen dieser Nachfolger dem Elimelech.
Der Nachkomme, genau. Also der Gedanke war eben, wenn ein Bruder oder ein Stammesmitglied, sag ich mal, keine Nachkommen hat, dass dann jemand anders die Frau nimmt, auch in seinen Haushalt nimmt, damit sie auch versorgt ist. Das hatte auch, glaube ich, damit zu tun. Aber dass, wenn da noch ein Kind entsteht, dass das dem zugerechnet wird, damit der dann auch seinen Besitz behalten kann und die Linie weitergeht. Das war ihnen einfach extrem wichtig. Und da sind sie eben drauf angewiesen, auf diesen Löser. Das Wort Löser klingt schon wie Erlöser, ne? Die Parallele ist für uns irgendwie klar. Ja, und auch da wird Boas hier eben so verglichen, oft mit Jesus.
Genau. Vielleicht darf ich auch noch ganz kurz, mir ist gerade noch so aufgefallen, dass Boas hier dann auch zum Essen einlädt.
Ja.
Er sagt so, komm und iss mit uns.
Genau.
Und du darfst so viel essen, dass du auch satt wirst. Und also Ruth ist ja wirklich eine sehr tüchtige Frau. Sie arbeitet dann bis zum Abend. Steht dann auch in Vers 17, dass sie bis zum Abend auch wirklich arbeitet. Und Boas gibt ja auch die Möglichkeit dann zu rasten und auszuruhen. Und ich finde es nochmal so eine Parallele zu Jesus, dass wir schon arbeiten sollen und uns auch ja ein Werk vollbringen sollen auf dieser Welt. Aber wir können immer zu Jesus kommen, um auszuruhen, um aufzutanken, neue Kraft zu geben, wie auch in Matthäus dann steht, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also,
ja,
dass man
genau
das auftanken kann bei ihm.
Genau. Ja, von der Ruth wird ja gesagt in Vers 7, dass sie sich nur wenig ausgeruht hat den ganzen Tag. Ja? Und er bringt sie zu dieser Ruhe.
Ja.
Unsere Erlösung wird ja auch manchmal diese Ruhe, zu der das Volk Gottes kommt, genannt. Und bei Boas findet sie Ruhe und Ich habe auch ein bisschen denken müssen an diese Speisung der 5000, mhm, wo ja, auch schön, sie alle satt werden und dann noch übrig bleibt. Ja, das wird ja auch so ähnlich erwähnt. Ja, wunderschön. Und doch gibt es dann ja noch einen anderen Löser, der näher verwandt ist, ja, wo wir dann erfahren, da gäbe es einen, der hätte eigentlich den ersten Anspruch. Mhm. Und es wird ein bisschen hier verglichen damit, dass Satan auch einen Anspruch darauf erhebt, auf die Menschheit. Mhm. Können wir dazu mal Texte lesen? Hiob 1, Verse 6 bis 11. Kannst du das mal aufschlagen, Juliana? Mhm. Und du, Lukas 4, Verse 5 und 6. Und du, Lukas 22, Vers 31.
Hiob 1, Verse 6 bis 12.
6 bis 11, genau.
Also, mhm. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan. Der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, die Erde habe ich durchstreift, hin und her. Der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde. Ein Mann, untadelig und rechtschaffend. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, geschieht es ohne Grund, dass Hiob Gott fürchtet? Bist du es nicht, der ihn sein Haus und all das seine ringsum beschützt? Das Tun seiner Hände hast du gesegnet, sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine Hand gegen ihn aus und rühre an all das, was sein ist. Wahrhaftig, er wird dich ins Angesicht segnen.
Und das Segnen ist so ein Euphemismus, da geht es eigentlich um Absagen oder Verfluchen, dass Hiob sich dann von Gott abwendet. Ja, Lukas 4, Verse 5 und 6. Mhm.
Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reichen der ganzen Welt in einem Augenblick. Dann sagte der Teufel zu ihm, all diese Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will.
Hm. Lukas 22, Vers 31.
Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie die Weizen.
Hm. Ja, inwiefern erhebt Satan einen Anspruch auf die Menschheit? Könnt ihr aus diesen Texten da Anzeichen dafür erkennen?
Ich würde sagen schon, gerade auch in Hiob, wo es heißt, dass Satan zurück zu Gott oder zum Himmel hinaufgeht und da auch ein Gespräch mit Gott anfängt, indem er sagt, ja, der Hiob, ich bin durch die Welt gestreift. Und es ist ziemlich interessant, weil der Satan jetzt auch in einem bestimmten Vers, jetzt gerade in Vers 7, antwortet, die Erde habe ich durchstreift hin und her. Mhm. Und es gibt eine bestimmte Parallele in 1. Petrus 5, Vers 8, wo es ja darum geht, dass Satan ja Böses auf der Welt verursacht und jeden sozusagen verschlingen will, den er kann. Und das heißt ja auch, dass er sozusagen eine gewisse Herrschaft auf der Erde
hat.
Hat und auch versucht, jeden einzelnen Menschen vom Glauben zu trennen.
Da hätte eigentlich der Adam kommen müssen zu dieser Versammlung. Aber Adam hat die Herrschaft verspielt. Und jetzt kommt Satan und sagt, ja, ich habe meine Erde da durchzogen und provoziert Gott so ein bisschen. Ja. Ja. Habt ihr noch Gedanken dazu? Auch zu den anderen Versen. Also inwiefern erhebt Satan hier Anspruch auf die Menschheit? Woran kann man das hier erkennen? Wie verhält er sich da? In deinem Vers zum Beispiel.
Also es ist einfach, er nimmt, er beansprucht das alles.
Ja.
Und möchte wirklich Macht ausüben und stichelt dann.
Bietet Jesus das sogar an, dass er es ihm geben kann, ja?
Das ist so eine Stichelei.
Ja. Er hat auch die Herrschaft in gewisser Weise bekommen über diese Welt, ja? Da gibt es sogar diesen Text in 2. Korinther 4, wo Paulus ihn Gott dieser Welt nennt. Ja, genau. Ja, er möchte die Menschheit irgendwie sieben bei dir sichten. Ja, was möchte er da tun mit den Jüngern? Worum geht es da eigentlich?
Ich glaube, dieses Weizensichten wurde damals gemacht, dass sie den Weizen in einem Sieb geschüttelt haben und dann es hochgeworfen haben. Und das, was lose war, was nicht Bestandteil dieses Weizenkorns war, ist von dem Wind.
Die Spreu ist dann so weggeflogen.
Genau, ist weggeflogen. Und hat halt nicht an dem Weizenkorn festgehalten. Und die, die noch gut waren, die sind wieder nach unten gefallen. Die wurden dann auch gebraucht.
Ja, und Satan möchte eben Menschen auch zu Schanden bringen, ja, dass sie einfach von Gott abfallen und verloren gehen. Und das sehen wir in diesen Versen. Ja, das wird dann diese Endsequenz uns auch beschrieben, wie diese andere Löser und Boas dann hier im Tor sind. Da lese ich jetzt mal die Verse 1 bis 6 von Kapitel 4. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dort hingesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setz dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Noomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen. Erwirb es im Beisein derer, die hier sitzen, und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da, und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Noomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Mhm. Welche Parallelen bestehen hier zwischen diesem Löser und Boas und Satan und Jesus? Fällt euch da noch was auf? Da sind ja zwei mögliche Erlöser jetzt hier, ne? Mhm. Mhm. Genau. Kann man da noch irgendeine Parallele herausnehmen?
Oder? Also, ja. Das erinnert mich ganz stark an Jesus und Gott an Satan, diese zwei Erlöser. Und dieser Satan, also dieser andere Löser, der guckt nur auf seinen eigenen Vorteil so, okay, ich möchte das Land, aber ich muss ich noch die Ruth mit dazu nehmen, das passt mir nicht so ganz, dann muss ich die heiraten und vielleicht noch ein Kind mit ihr kriegen und das kostet mich dann wieder Ressourcen, dann lasse ich es lieber. Aber Boas nimmt sie an, mit, also nimmt dieses komplette Paket an, genauso wie Gott uns komplett annimmt.
Boas handelt aus Liebe und der andere aus einer Art von Eigennutz, ne? Mhm. Ja.
Ja, man merkt, es ist ein sehr egozentrisches Verhalten. Mhm. Also, ja, es muss mir passen, aber nicht der anderen. Also,
und es geht eigentlich nicht um sie dabei, ja.
Mir fällt noch ein zu dem, was Mia sagt. Jesus schaut ja nicht quasi auf sein eigenes Land, er schaut auf sein eigenes Leben. Er hat uns ja sein Leben gegeben. Und er will nicht mehr sein Land geben oder nur auf seine eigenen Sachen
schauen. Ja. Also dieser charakterliche, man sieht auch so ein bisschen so eine Gerichtssituation ist es irgendwie, ne? Wie das hier so ein Showdown ist. Ja, schön, dass die Geschichte so ausgeht. Und ein Bild auch für die Erlösung insgesamt ist. Wir wollen noch in eine zweite Geschichte reinschauen, die ja auch ein Bibelbuch ist, das nach einer Frau benannt ist. Das Buch Esther. Und dort gehen wir gleich in eine spezielle Situation. Die Esther ist schon Königin geworden, das sparen wir uns. Und wir gehen in Esther Kapitel 3 und lernen eine andere Persönlichkeit kennen. Esther 3, die Verse 1 bis 6. Dalia, kannst du das mal vorlesen?
Ja. 1 bis 6?
1 bis 6, ja.
Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasverus Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai, warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, dass sie dies täglich zu ihm sagten, und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Haman, um zu sehen, ob man Mordechais Begründung gelten lassen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Als nun Haman sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut gefüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasverus das Volk Mordechais zu vertilgen.
Erkennt ihr hier Parallelen zwischen Haman und Satan in gewisser Weise? Oder zwischen dem Volk der Juden damals und uns heute oder in der Zukunft?
Ich würde schon sagen, also gerade da, wo Mordechai sich nicht vor ihm verbeugt, wird, glaube ich, klar, okay, der Haman hat einen großen Hass gegenüber den Juden entwickelt. Und wenn wir das jetzt auch auf uns beziehen, hat, glaube ich, auch, dass der Satan einen großen Hass auf die Kinder Gottes entwickelt hat. Also
ja.
Er verfolgt uns, er möchte uns von Gott trennen. Und es ist ja nicht nur so, dass es mehrere Leute waren. Hier in dem Kontext ist ja nur Mordechai der Einzige, der sich nicht verbeugt. Und er spricht davon, dass er jetzt die ganzen Juden vernichten will. Nicht nur Mordechai alleine.
Also übermäßig destruktiv auch, ja? Und Hass erfüllt. Ja.
Ich finde, eine Ähnlichkeit zwischen Satan und ihm sieht man auch, dass Haman gerne die ganze Stellung und Macht haben wollte und Satan eben auch Gier nach Macht und auch Anbetung hat. Da sieht man auch ziemlich krasse Ähnlichkeiten, finde ich.
Ja, das, was der Lia anspricht, kann man ja sehr gut lesen in Hesekiel 28 und Jesaja 14, wo dann beschrieben wird, was so die Pläne von Satan sind. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass der König Haman ja so beschenkt hat. Also der Haman hat ja nur so viel Macht und Reichtum, weil der König ihm das gegeben hat. Und genauso ist es ja bei Satan und Gott. Satan ist nur dieser schönste Engel gewesen, weil Gott ihn so geschaffen hat. Und trotzdem reicht es ihm nicht und möchte noch mehr angebetet werden und noch besser und größer sein.
Also diese völlige Selbstüberhöhung irgendwo, dieser Stolz, ne? Dass der Anspruch, es geht um Anbetung. Er möchte Anbetung auf sich ziehen. Da sehen wir also ganz starke Parallelen. Ja?
Wenn ich vielleicht kurz eingreifen kann. Unbedingt. Also ich erinnere mich jetzt gerade auch an das, was wir in Hiob gelesen haben, wo Satan ja auch in diese große Kongressversammlung kommt. Und dann, ja, da steht ja auch, er kam vor die Gottessöhne und vor Gott. Also es war ein öffentliches Gespräch, sagen wir so. Und Satan hatte ja schon von Anfang an versucht, die Engel Gottes von Gott abzubringen. Und wenn wir jetzt gerade auch über Anbetung und über dieses egozentrische Denken reden, würde ich auch sagen, dass das hier auf jeden Fall mit übereinstimmt, weil er ja versucht hatte, die ganze Zeit die Engel davon zu bringen und ja, ich möchte mein eigenes Reich auf der Erde bringen oder bilden. Und Satan hatte die ganze Zeit schlecht über Gott auch geredet. Ja, Gott stellt nur Gesetze auf und richtet nur und so und möchte euch kontrollieren. Aber ich glaube, hätte Gott vielleicht Satan gar nicht ausreden lassen oder ihm überhaupt die Möglichkeit gegeben, etwas zu sagen, hätten sich die Engel vielleicht auch gefragt, ob das, was Satan gesagt hätte, richtig oder falsch wäre.
Also eine gewisse Öffentlichkeit braucht es oft, um wirklich zutage zu bringen, dass auch mehr Menschen das noch verstehen. Ja.
Ja.
Ich meine, hier wird da ja auch eine ganz große Sache draus, aus dem, was hier der Mordechai tut, sehr, sehr mutig ist. Und wenn wir jetzt an diese letzte Zeit denken, ich denke jetzt an Offenbarung 12, Offenbarung 13, wir lesen das jetzt nicht, ja, aber da geht es auch darum, dass die ganze Welt soll niederfallen und anbeten. Ja? Oder wie in Daniel 3 passiert ja auch schon sowas. Und da finden wir so eine Parallele, dass damals hier auch die Versuchung war, dann einfach sich zu fügen und mitzumachen. Ja? Und hier ist einer, der dem widersteht. Aber dann kommt auch, wie vielleicht später nochmal, eben diese Todesdrohung, ja, dass vielleicht das dann auch gefährlich ist oder Menschen das mit ihrem Leben bezahlen, wenn sie nicht diese Anbetung vollziehen. Aber das Gute ist, die Parallelen betreffen nicht nur die negativen Dinge, sondern auch die Errettung, die wir jetzt noch schnell anschauen wollen. Ja. Und da möchte ich mal mit euch lesen, Esther Kapitel 4, Verse 13 und 14. Da geht es darum, dass jetzt der Mordechai seine Verwandte hier überreden möchte, dass sie jetzt was unternimmt und ihre besondere Position als Königin dafür nutzt. Ja? Esther 4, Verse 13 und 14. Mia, kannst du das mal lesen?
Ich fange mal in Vers 12 an, weil das so mitten im Satz anfängt.
Ja.
Als die Worte Esthers Mordechai berichtet wurden, ließ Mordechai Esther wieder sagen, denke nicht, dass du dein Leben rettest, weil du im Haus des Königs bist vor allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird den Juden von einem anderen Ort her eine Hilfe und Rettung entstehen. Und du und das Haus deines Vaters werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist.
Merkt euch den Vers und wir lesen gleich noch, wie es dann weitergeht in Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Dalia, würdest du das mal lesen?
Gerne. Und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen, und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther hinzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr: »Was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden, und wäre es auch die Hälfte des Königreichs.«
Mhm. Und dann am Ende hat das Ganze ja so einen tollen Ausgang, und wir erfahren dann bloß noch in Kapitel 9, dass sie dieses Fest einrichten und feiern. Und in Vers 25 ist dann noch davon die Rede, als es vor den König kam, befahl er durch einen Brief, sein böser Anschlag, also Hamans böser Anschlag, den er gegen die Juden geplant hatte, solle auf seinen Kopf zurückkommen. So hängte man ihn und seine Söhne am Holzpfahl auf. Ja, wenn ihr jetzt diese drei Texte anschaut, welche Lehren können wir jetzt auch aus diesem Ausgang der Geschichte ziehen?
Was ich persönlich sehr spannend finde, in Kapitel 4, Verse 14, ist das Wort Zeit. Weil ich glaube, auch wenn wir gerade über Prophetie reden, was ja auch irgendwo das Zentrum dieser Lektion ist, dann spielt Zeit eine wichtige Rolle. Und obwohl Gott unterschiedliche Pläne für jeden Einzelnen hat, steht ja auch da, wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese jetzt Königin geworden bist, dürfen wir auch als Christen immer auf Gottes Zeit oder Plan vertrauen. Auch in schwierigen Zeiten.
Einerseits persönlich, ne, dass ich gerade in dieser Situation bin, möchte Gott mich gebrauchen, aber vielleicht uns auch als Gemeinde. Gott hat uns zu einer gewissen Zeit in die Geschichte der Kirchengeschichte hineingestellt, dass wir einen besonderen Auftrag haben können. Den sollen wir auch wahrnehmen. Ja, seht ihr noch Parallelen? Was ist euch noch so aufgefallen?
Also gerade zum Ende der Geschichte sieht man ja, dass der Haman möchte vernichten, wird am Ende selber vernichtet. Genauso ist mit Satan. Satan möchte uns immer zum Bösen ziehen, möchte uns kaputt machen, wie das mit den Weizen ist. Er möchte uns unsere Sünden und Fehler wirklich vorzeigen und uns damit vernichten. Aber wir wissen, wie es am Ende ausgehen wird. Wir haben diese Hoffnung, dass wir wissen, dass Satan am Ende vernichtet wird.
Wow.
Ja.
Fällt alles auf ihn zurück. Er muss letztlich, wie dieser Bock, wird er in die Wüste geschickt und muss die Sünde des ganzen Volkes tragen.
Und wenn wir gerade jetzt über den Zerstörer reden, ich glaube, dann ist der Erlöser auch sehr wichtig. Delia hat ja die Texte gerade auch in Kapitel 5 vorgelesen, wo der König das Zepter ja hinreicht. Und wenn wir auch in die Tradition des Alten Testaments schauen, hat das Zepter schon eine wichtige Rolle gespielt, weil die Königin durfte ja, oder generell niemand durfte einfach ohne Erlaubnis in den Hof des Königs rein. Und Esther, glaube ich, spielt dann auch in der Parallele zu Jesus hier den Erretter des Volkes. Weil sie hat den Mut, zum König hinzugehen, ihn anzusprechen. Und so hatte Jesus auch den Mut, auf diese Welt zu kommen, unser Verwandter zu werden.
Und da waren wir wieder bei Boas.
Genau.
Aber ja, der Mut hier auch, sie riskiert hier eigentlich ihr Leben. Ja, das stimmt. Es war damals nicht ohne, einfach zum König zu gehen und etwas zu bitten, ne? Und sie findet hier Gunst. Ich finde noch interessant Vers 14. Wenn du zu diesem Zeitpunkt schweigst, dann wird Gott eine Hilfe und Errettung anders erstehen lassen. Also wenn ich meine Rolle nicht wahrnehme, dann wird Gott sein Ziel vielleicht auf eine andere Art und Weise verwirklichen. Aber es ist auch ein großer Verlust, weil ich dann nicht Teil bin von diesem Plan Gottes, wie er eigentlich gedacht hat. Und sie entscheidet sich ja dann auch dafür, hier wirklich Teil dieser Geschichte zu werden. Ja, und deshalb erinnern wir uns bis heute an sie, weil sie das eben auch gemacht hat. Und das ist interessant, aber Gott hätte nicht zugelassen, dass sein Volk untergeht. Er hätte einen anderen Weg gefunden. Und so ist auch bei uns. Vielleicht der Einzelne kann zum Märtyrer werden, aber die Gläubigen, die Gemeinde als Ganzes, die wird nicht untergehen. Da haben wir wirklich auch das Versprechen von Gott, dass er dafür sorgen wird. Ja, sowohl Ruth als auch Esther sind Personen, die so Krisen und schwierige Zeiten meistern mussten. Und deshalb können wir auch darüber, ja, da Sachen rausnehmen, auch für unser Leben. Wenn ihr jetzt daran denkt, Krisen oder schwierige Zeiten, wie kann man sich darauf vorbereiten? Und das ist eine Frage, die ich jetzt mal an alle unsere Zuseher und Zuhörer richten möchte. Da könnt ihr in die Kommentare auch reinschreiben, wie kann man sich auf eine Krise oder schwierige Zeit vorbereiten? Und gab es vielleicht in diesen Geschichten von Ruth und Esther Dinge, die uns da weiterhelfen können? Da bin ich schon gespannt, was da für Antworten kommen. Wir wollen jetzt noch mit einem Gebet beenden und Juliana, möchtest du noch mit uns beten?
Gerne. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir gemeinsam dein Wort studieren durften, dass wir auch mehr über die Charaktere Ruth und Esther erfahren durften, aber dass sie gerade auch in der Endzeit eine wichtige Rolle für uns spielen, dass wir uns mitnehmen dürfen, dass du bei uns bist, dass du einen Plan und die richtigen Zeiten für uns hast. Und wir möchten dich auch bitten, dass wir jetzt gerade auch durch all die Aspekte, die wir hier auch besprochen haben, dass jeder Einzelne von uns etwas mitnehmen kann und Herr, dass wir wissen dürfen, dass du uns aus dieser Bedrängnis befreien wirst und dass du im Endeffekt das Böse besiegen wirst, das uns jetzt gerade noch auf dieser Erde kränkt. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns hilfst, niemals die Hoffnung zu verlieren. In deinem heiligen Namen. Amen.
Amen. Ja.